manche Kunden sagen dann sogar, ja, ja, der Berater ist super und der macht das gut. Also die interpretieren das wie so eine Art Prüfung. Meistens bin ich halt doch der Ältere mit 57, wirklich halt nicht mehr als der Azubi, wo daneben dabei sitzt. Und aber da merkt man doch, wer hat eine gute Beziehung zu seinen Kunden, ne? Und wer ist jetzt noch ja am Anfang und noch ein bisschen neu und vielleicht noch ein bisschen aufgeregt. Und dann bringe ich da auch so ein bisschen die Ruhe rein, dass man, ja, dass das ein erfolgreiches Gespräch wird.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Wir sind HSH Hörbar und heute zu Gast ist der Ralf Oppenländer. Ralf, schön, dass du da bist.
Susi, ich freue mich riesig.
Also ich freue mich noch viel mehr, denn du hast uns einiges mitgebracht. Du hast zum einen super viel Erfahrung. Ja, ich bin ein bisschen informiert. Ja, du brauchst gar nicht so gucken. Du hast super viel Erfahrung. Du machst wirklich sehr, sehr viele Dinge. Da will ich gleich als erstes drauf eingehen. Und privat hast du auch, hast du wirklich einiges in der Schublade. Und die machen wir auch mal auf heute. Und ich bin jetzt sehr gespannt.
Okay, mir ist nicht langweilig, ja.
Nee, du machst auch nicht den langweiligen Eindruck, ja. Und ich glaube, das wird jetzt auch nicht langweilig, das Gespräch. Aber ich fange mal ganz vorne an, ja. Wie lange bist du schon bei der VR Bank HSH?
Das wären jetzt 25 Jahre alt.
Also du hast mit 5 angefangen, oder wie?
Ja, genau. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Kompliment.
Ja, müssen wir gleich so reingehen, auf jeden Fall. 25 Jahre. Und wie hast du angefangen? Erzähl mal. Wie bist du gestartet in der Bank?
Bei der Feuerbank?
Ja.
Bei der Feuerbank bin ich gestartet als Führungskraft, also erst Bereichsleiter. Und dann war so der Switch zu wechseln in das Thema Training, weil ich sehr viel mit den Mitarbeitern machen wollte, aber da die gar nicht die Zeit dazu hatte durch die vielen Besprechungen und Termine. Und dann war aber die Gelegenheit da, sich zu verändern. Und dann hatte ich wirklich die Chance, habe dann auch das Trainingsseminar gemacht bei uns in der Akademie in Montabaur. Mhm. Und ja, da habe ich meine Berufung gefunden und das mache ich jetzt auch schon 14, 15 Jahre lang.
Okay, aber was hast du gelernt? Also wir springen nochmal ganz zurück.
Weil ganz zurück in den Anfang.
Ja genau, weil du bist ja nicht, du bist zur Bank gekommen und hast als Führungskraft angefangen.
Nein, was hast du denn gelernt?
Nee,
ganz klassische Werdegang, also ich war auch Berater.
Okay.
War dann auch, genau, wie der Tim gerade, als Finanzberater unterwegs, noch mit Baufinanzierung. Und dann kam damals so das erste, das war kein Laptop, das war ein sogenanntes Schlepptop. Also das war so ein ganz großer Koffer mit Drucker drin. Das hieß eigene Finanzanalyse. Also du bist dann schon raus zu Kunden, auch nach Hause, hast die dort beraten, ganzheitlich. Also das war damals der neueste Schrei im Genossenschaftsbereich. Und das habe ich mehrere Jahre gemacht, auch sehr erfolgreich. Habe aber dann die Chance bekommen, bei mir daheim noch Geschäftsstellenleiter zu werden und bin dann so Richtung Führung abgedriftet. Okay. Ne? Geschäftsstellenleiter und dann Bereichsleiter. Und dann kam ja so der dritte Teil meiner Karriere, wenn man so sagen will, erst Berater, dann Führungskraft und jetzt Trainer. Und das kommt mir jetzt auch sehr gut zunutze, weil du hast immer beide oder mehrere Perspektiven. Also du hast ja oft die Führungskraft, die dir Aufträge gibt in der Bank. Du hast aber auch den Mitarbeiter und du warst ja selber schon Berater. Also von daher gelingt es mir sehr gut, auf den anderen Stuhl zu sitzen.
Okay.
Ja, auf den Beraterstuhl, wie geht's dem gerade? Aber auch den Perspektivenwechsel hinzukriegen, auch zum Kunde. Was denkt der Kunde gerade? Wie reagiert er körpersprachlich? Wie antwortet er? Also da habe ich mir viele Dinge auch angeeignet und auch aus der Erfahrung raus. Das bringt sehr viel mit sich.
Aber wie trainierst du das? Also sind es so Seminare, die du gibst oder sind es so oder begleitest du auch oder ist es so eine Synergie aus allem? Also wie funktioniert das? Wie funktioniert dein Job? Wie machst du das?
Ja gut, ich bin in der Vertriebssteuerung. Wir haben sogenannte Kampagnen, wo wir gewisse Themen, dass es nicht langweilig wird, dass der Kunde immer mit dem gleichen Thema angesprochen wird, haben wir übers Jahr verschiedene Themen verteilt. Wir nennen das Kampagne. Mhm. Und das führen wir ein mit einer Roadshow. Das heißt, das ist ganz klassisch wie Training, dass wir sagen, da gibt's neue Verkaufshilfen, mit der Idee gehen wir ran. Da ist auch die Öffentlichkeitsarbeit mit dabei, die dann entsprechend die Filialen umdekorieren. Da wird entsprechend alles anders gestaltet, sodass es ja alle paar Wochen ein neues Outfit gibt in der Bank und auch eine neue Idee. Mhm. Und dann rufen wir auch die Kunden an und das nennen wir Roadshow, wo wir die Berater dann über das neue Thema informieren, bevor diese Kampagne losgeht. Das ist ein größerer Teil von mir. Dann mache ich aber auch eins, wir haben ja viele neue Mitarbeiter, also neue Berater und der VR-Bank ist das Thema Beratungsqualität ganz wichtig. Mhm. Die genossenschaftliche Beratung, also auch wieder ganzheitlicher Ansatz und die trainiere ich dann, da haben wir mehrere Tage. Und da bin ich aber auch nicht allein. Also ich bin zwar der einzige Banktrainer, also einzige Trainer in der Bank, aber ich habe ein großes Umfeld und über unsere tollen Verbundunternehmen, du kennst sie ja, die R&V, die Union, die Teambank, die Bausparkasse und. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Haben wir natürlich auch noch weitere Trainer im Haus und über dieses Netzwerk trainieren wir unsere Mitarbeiter, dass die ganzheitlich und kundenorientiert die vielen, vielen Themen, also den großen Bauchladen, wo du so als Bankberater alles hast, kundenorientiert und wertvoll für die Kunden rüberbringt, dass es auch verständlich ist.
Also gebt ihr dann auch wirklich so Leitsätze mit oder so? Also spielt ihr da Kundenszenarien durch? Geht ihr auch auf die Inhalte? Was ist relevant in der Beratung? Wie funktioniert es? Also was ist da alles im Mittelpunkt?
Genau, das ist letztendlich die genossenschaftliche Beratung, ist ein Computerprogramm, ne, wo animiert, wo ich den Kunden durchführe. Mhm. Aber wie moderiere ich das an? Wie mache ich ihn neugierig?
Okay.
Wie stelle ich gewisse Fragen, dass er sich nicht ausgefragt fühlt?
Ja.
Wie komme ich doch auf gewisse Punkte? Wie kann ich ihn auch neugierig machen? Also wir haben jetzt ganz aktuell geht eine Kampagne los, die heißt Du bist du. Und da geht es um die Altersvorsorge. Ja. Und das Thema Altersvorsorge ist immer so schwer belastet mit Risiko und Versorgungslücke. Ne. Und wir gehen, du bleibst du. Also egal, ob du Falten im Gesicht hast oder jung bist, du bist du. Du bist du als Mensch. Und da haben wir eine ganz witzige Geschichte, dass wir eine KI nutzen. Also der Kunde kann sich selber kurz fotografieren oder wir fotografieren ihn. Und über die KI beamen wir ihn in das Jahr, wenn er in Rente geht. Ne? Also das macht das Bild.
Oh, wow.
Und hier entsteht eine Leichtigkeit. Also es gibt natürlich Lacher. Ne? Also die ganzen Kollegen haben es jetzt in der Roadshow selber ausprobiert. Wir haben so gelacht, wie der ein oder andere aussieht. Ein Kollege mit Glatze, der hat auf einmal Haare wieder gehabt. Die waren zwar grau, aber war sagenhaft. Also es war echt lustig. Aber dann bekommt dieses Thema Altersvorsorge auch eine Leichtigkeit und ein Augenzwinkern. Und da haben wir aber jetzt also Postkarten. Wir schenken dir 4 Jahre. Also auch zu sagen, Mensch, willst du nicht früher in Rente gehen oder willst du nicht früher aufhören? Sollen wir nicht mal drüber schauen, was da monatlich geht? Und dann haben wir natürlich auch noch Ideen wie, dass du was von der Steuer oder der Staat unterstützt dich dabei, hast du da Lust drauf? Also die Leichtigkeit und der Spaß an der Art von Beratung, das ist das, was wir in so Kampagnen vermitteln wollen und da das auch als Trainer unterstützen und dann... Das ist der nächste Part. Ich gehe dann auch mit raus.
Okay.
Ja, also gerade die jüngeren Kollegen, wo halt weniger Erfahrung haben mich dann an der Seite. Und das machen wir dann im Vorfeld immer aus. Soll ich aktiv dann unterstützen oder gebe ich hinterher dann nur Feedback? Und das ist mir ganz wichtig, so diesen Lerneffekt mitzugeben, so diese Selbstreflexion. Mhm. Was war denn jetzt gut? Was kann man vielleicht anders machen in der einen oder anderen Situation? Wie hat denn der Kunde reagiert? Ne? Also auch Signale vom Kunde aufnehmen und mehr Fragen stellen. Also wir manchmal, ja, Regulatorik. Wir haben natürlich in der Bank auch viele Dinge, die wir richtig machen müssen, aber das macht das Ganze ein bisschen kompliziert und wir haben so viele Regeln, wo wir dran denken müssen und so viele Dinge.
Musst du da manchmal eingreifen? Gibt es Situationen, wenn du da Kollegen begleitest oder Kolleginnen, dass du wirklich eingreifst und sagst, das ist jetzt so nicht richtig oder gibt es das gar nicht?
Das mache ich aber das kommt ganz, ganz selten vor.
Ganz selten.
Also in der Regel mache ich es nicht und wenn ich es mache, ist vorher mit dem Coachee abgesprochen, dass ich dann aktiv reingehe. Und das machen wir im Vorfeld immer aus. Wie stelle ich mich vor? Und habe ich einen aktiven Part? Willst du, dass ich auch einen Teil übernehme von der Beratung oder dass ich dann auch aktiv mit reingehe? Aber es müsste dann wirklich schon komplett schieflaufen, also Richtung Falschberatung gehen, dass ich dann aktiv reingrätsche. Aber das mache ich dann auch nicht so stopp, 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 sondern da gibt es ja auch elegante Wege. Willst du nicht nochmal überlegen oder lass uns das nochmal, gehen wir doch nochmal den Schritt zurück, dass ich das dann selber ein bisschen, das soll ja der Kunde nicht merken. Ich will ja nicht hier als Lehrer oder als Revisor oder als Besserwisser oder als Fahrlehrer hier auftreten, sondern das kommt auch ganz gut an bei den Kunden, dass man dann zu zweit Kunden berät. Und das kommt vor allem gut an, wenn ich mich dann vorstelle und sage dann, das hat ja mit Beratungsqualität zu tun. Und uns ist als Bank ganz wichtig, dass wir hier in der Beratung sehr gut unterwegs sind. Und deshalb begleiten wir uns Berater auch gegenseitig. Mhm. Und dann nicken die Kunden.
Ich finde es mega. Ja, also das ist ja mega. Das ist ein Qualitätssiegel. Ja.
Absolut.
Es gibt jetzt in diesem Jahr ein Thema, also 2025, und das heißt aktiver und selbstbewusster Liquiditätsberater sein. Erzähl mal was darüber.
Richtig, ja, wir nehmen uns immer jedes Jahr ein Thema vor, das wir zertifizieren. Zertifizieren heißt für mich eine angenehme Situation, auch wieder Rollentausch. Ich bin der Kunde.
Ja.
Und unsere Berater beraten dann mich. Also wir haben dann Musterfälle, die wir dann im System anlegen, wo uns der Berater zu dem Thema Liquidität berät. Und das Thema Liquidität ist ja sehr vielschichtig. Da geht es einmal um flüssig zu sein. Also da geht es einmal natürlich um den Zahlungsverkehr, Online-Banking, die Banking-Apps beherrschen. Was kann denn alles unsere Banking-App? Was kann der Kunde sonst selber machen? Aber auch das Thema Sicherheit, ne? Sicheres Bezahlen, Kreditkarten und. Und natürlich auch das Thema flüssig sein, ne? So einen finanziellen Spielraum zu haben, da kommt spontan, man redet immer nur von der Waschmaschine, wo kaputt geht oder schwarzer Freitag, dann noch das Getriebe vom Auto, ne? Also ich brauche ganz schnell und dringend Geld. Ja, wer hat einen Urlaub oder ist nicht da oder hat der Kalender voll? Mein Berater. Ne? Also von daher haben wir hier auch den finanziellen Spielraum und sehr vielschichtig. Und das gehört auch bei uns dazu, dass wir sagen, zu einer guten Beratung gehört immer dazu. Ich nenne es manchmal ganz locker den Kassensturz. Ne? Wir gucken auch auf die Einnahmen und auf die Ausgaben vom Kunden. Ne? Was bleibt was übrig und was bleibt übrig vom Kunden? Weil das, was dann übrig bleibt, das kann er ja in seinem Sinne auf die Seite legen. Mhm. Ja, und da sind wir jetzt, da haben wir jetzt auch, wir nennen das auch Vertriebseinmaleins, dass wir da sehr stark seitens der Vertriebssteuerung, und das bin in der Person auch ich, wo das vor Ort dann vertritt, dass wir hier sehr drauf schauen, dass wir auch die finanziellen Spielräume, die ein Kunde hat, für sich dann anlegt, ne? In verschiedensten Anlagen. Also zum Beispiel jetzt wieder, du bist du bleibst du, jetzt zum Beispiel jetzt in der Vorsorgekampagne, wo es dann Richtung Rente oder finanzieller Spielraum, wenn ich dann 365 Tage Urlaub habe. Ja.
Wer überlegt sich denn so ein Thema? Macht ihr das dann auch in der Vertriebssteuerung selbst, dass ihr schon ein Jahr vorher überlegt? Oder wie viel Vorlauf habt ihr da für sowas? Also ihr müsst ja da schon in die Zukunft gucken und sagen, okay, wie lange brauchen wir überhaupt, bis wir die alle trainiert haben, bis wir die abgeholt haben? Wir brauchen vielleicht eine Kampagne dazu. Also wann geht dieser Prozess mit der Idee los?
August, September des Vorjahres. Okay. Also das ist schon ein sehr langwieriger Prozess, die Kampagnen festzulegen, in welchem Zeitraum festzulegen. Die Trainer, wer macht es, mit welcher Idee, mit welchem Thema und natürlich, also da bin ich sehr dankbar, ich habe da ein tolles Team, Team Vertriebssteuerung, und ich habe eine Kollegin, die macht sehr, sehr viel, also die ganzen Einladungen, die ganzen Räume, die ganzen Teilnehmerlisten, also da sind wir Trainer sehr, sehr entlastet, also das machen wir nicht selber.
Wie heißt die Kollegin denn?
Das ist die Annalena Ehrmann.
Dann
die,
ganz liebe Grüße, Shoutout.
Ja, Anna, du bist spitze.
Sehr gut.
Also,
ja, ist mega Arbeit, diese
mega
ganze Planung.
Mega Arbeit, wo man gar nicht so sieht, aber es ist mega, wie viele Leute da in die verschiedensten Locations, wir sind ja riesige Bank, das geht ja von Crailsheim bis Gundelsheim.
Bist du dann auch immer so viel unterwegs? Also bist du auch jemand, du bist im Auto oder wie reist du?
Ja, ich habe jetzt morgen einen Workshop. Und habe meine Kollegin gefragt, sie soll mir doch bitte so Postkarten, weil ich da so Postkartenübung mache, auf den Schreibtisch legen. Und sagt sie, du, die liegen schon eine Woche bei dir auf dem Schreibtisch in Heilbronn im Büro. Also ich war schon eine Woche jetzt nicht mehr in Heilbronn im Büro. Also ich bin viel unterwegs auf den Filialen. Also von daher habe ich ich weiß nicht, ich scheue mich, das komplette Büro ins Auto zu verlegen, aber gewisse Dinge, Moderationskoffer cool. Oder ist ganz gut, wenn du es im Auto hast.
Ja. Eigentlich brauchst du so ein extra Case für dich. Also ganz ohne Witz, das überlege ich mir auch manchmal. So ein Case mit allem, was ich immer mal wieder brauche. Ob es jetzt Moderationskarten sind oder ein kleiner Drucker, den du dabei hast, für mal zwischendurch irgendwas machen. Hast du das?
Hab ich, ja. Ich habe sogar so einen Trolley, aber den nutze ich zurzeit nicht. Da gibt es auch Kollegen, die dann, ach, der Herr Oppenländer, geht er wieder auf Weltreise? Ja, so quasi, wenn du mit dem Trolley genau. Durch die Bank läufst. Ne? Ja. Also ich versuche es jetzt zu reduzieren auf eine Tasche, aber das geht nur, wenn du andere Dinge im Auto hast.
Ja, man braucht halt irgendwie das Zeug immer irgendwie dabei. Und mit was bist du da unterwegs? Hast du einen Geschäftswagen oder hast du, wie reist du? Mit was für einem Auto bist du unterwegs?
Ich reise mit meinem Privatauto, aber nutze, da ich ja mehrere Autos habe, nutze das schöne Wetter manchmal aus, fahre dann lieber mit dem Cabrio oder fahre mal mit einem Oldtimer.
So, da sind wir nämlich beim Thema. Darauf wollte ich. Das war jetzt ein bisschen komisch eingeleitet. Ja, genau, aber darauf wollte ich hinaus. Also ich glaube, das wissen auch ganz viele Leute, die dich kennen natürlich, dass du da auch sehr aktiv bist, aber darüber möchte ich jetzt gerne. Ich weiß davon nicht so viel, ja. Also deswegen stelle ich jetzt einfach mal ganz viele lustige Fragen an dich. Gut. Wie viele Autos? Mal die allererste Frage. Wie viele Autos sind in deinem Besitz?
Echte Autos, wo man reinsitzt und fährt oder ja, Autos wir reden jetzt, auch als Modelle?
Nee, wir reden jetzt erstmal nur über die Autos, die man fahren kann.
Habe ich aktuell 7.
7. So. Und jetzt würde ich gerne wissen, ob du dir auch dessen bewusst bist, was für Autos in deinem Fundus sind. Ja,
ja gut, bis 7 zählen geht ja noch mit... So viele Finger hat man ja noch.
Ja, dann gucken wir
mal. Ich habe ja noch 3 frei.
Wir gucken mal. Ja, 3. Wieso?
Du könntest Weil ich 10 Finger habe.
Ja, du kannst sie auch doppelt nochmal benutzen.
Also,
würde schon funktionieren.
Sag das mal meiner Frau.
Ja, genau. Ja, dann ist was los. Also, gehen wir mal durch. Was für Autos hast du? Wir ranken mal, ja? Also
wir
die 7,
ja, genau.
Das Beste
genau.
Kommt am Ende. Wir
so,
fangen
oh,
mit,
das ist
ja, ja, wir machen es ja. Andersrum. Wir fangen mit dem an, wo du sagst, ja, das ist cool. Und dann gehen wir mal bis zu Platz Nummer 1.
Ja, ich habe eine ganz langweilige A-Klasse. Also das ist so das, wie soll man sagen, das Allround-Auto. Mit dem fahren wir ja so kleine in der Stadt. Ne? Also
aber
das
die ist normale oder die neuere A-Klasse?
Die neue A-Klasse.
Okay, alles
also
klar.
Die neuere A-Klasse.
Alles
ja,
klar.
Genau. Das ist so das Allwetter.
Farbe?
Silber, ganz klar.
Ganz schlicht, Motor?
Ganz schlicht, Motor.
Schlichter Motor.
Ganz kleiner Motor.
Okay.
Genau.
Innenausstattung?
Normal. Sportlich. Okay. Kein AMG-Paket. Aber dafür habe ich dann noch den zweiten Mercedes.
Alles klar. Ja,
würde ich jetzt, den nehme ich nicht am Schluss. Den würde ich so, also mit dem fahre ich gerade am meisten. Der hat auch Allrad. Hat aber mehr Bums, kommt aus Affalterbach, dieses Modell von Mercedes, also ist ein AMG. Mhm. Und mit dem kann man auch richtig schnell fahren, weil...
Was für einer ist das denn?
Ist ein AMG 45, also auch eine A-Klasse, beziehungsweise ein GLA. Und ja, mit dem kann man dann auch schon schneller fahren. Ne?
Farbe?
Also das ist so grau Anthrazit.
Okay.
Metallic. Genau, also eher unauffällig, also ich habe das gar nicht so, dass das Auto, er wirkt langsamer, als er wirklich dann auf der Autobahn ist.
Okay, gut. Dann kommen wir zum dritten.
Zum dritten Auto, das ist dann bei schönem Wetter, also so wie heute, könnte man ja mit dem Cabrio fahren, da könnte man mit dem Audi, ich habe ein Audi Cabrio in Schwarz. Das macht auch richtig Spaß, wenn es nicht ganz so heiß ist.
Ist das ein neuer auch oder ein älterer?
Ein neuerer.
Neuerer,
Audi. Ja, genau.
Okay.
Ja.
Mhm.
Und dann nehmen wir den VW-Bus. Also der VW-Bus ist jetzt, man braucht ja mal ein Auto, wo man vielleicht, wenn man länger unterwegs ist, drin schlafen könnte. Mhm. Man braucht ja auch ein Fahrzeug, das leicht geländetauglich ist. Also mit dem war ich auch schon mal auf einer Rallye. Das ist vielleicht nur ein Thema, wo wir nachher ansprechen.
Okay.
Also
hat er
Allrad,
auch größere Reifen?
Größere Reifen, hat Unterfahrschutz, hat eine Hinterachssperre, hat eine Untersetzung drin. Also,
okay.
Aber ich sage immer, ein VW-Bus ist ein VW-Bus und kein Geländewagen. Ne? Also
ja.
Von daher.
Also es geht nicht alles.
Geht nicht alles. Aber mit dem kann man Anhänger ziehen, Wohnwagen ziehen.
Oh, das ist super.
Kann man mal große Sachen einladen, aber auch drin schlafen. Hat eine Standheizung, also von daher sehr gutes Auto. Passt aber leider nicht in die Tiefgarage bei uns, weil er höher gelegt ist
richtig.
Und ein Dachzelt oben drauf hat. Also von daher scheidet der für viele Banktouren aus.
Okay, und der ist auch neueres Baujahr oder
Nee, das ist ein T5, also das 5er Modell von VW Bus, also die 5. Generation.
Aber es ist jetzt noch kein Youngtimer oder
nein,
so?
Nein, nee, nein, nein.
Also
nein,
schon
nein,
neuere, nein, nein. Das sind für mich jetzt so neuere Autos, die jetzt halt noch keine Youngtimer oder Oldtimer sind.
Genau.
Okay, jetzt kommen wir zum nächsten.
Genau, jetzt wird es schwierig, jetzt muss ich überlegen, wie viel haben wir jetzt?
Naja, wir haben also die A-Klasse, wir haben die A-Klasse AMG, wir haben den Audi, wir haben den VW Bus.
Genau, dann nehmen wir mal einen Mercedes, eine alte S-Klasse.
Schön.
W126, man kennt das Auto Schlusszeit Kanzler Helmut Schmidt oder Anfangszeit Helmut Kohl. Mhm. Das war so die S-Klasse oder leider auch der Herr Herrhausen, auch ein Banker, Bankvorstand, der wurde ja in diesem Auto in die Luft gesprengt von der RAF. Also das ist dieses Modell. Mit dem fahre ich eher so ein Cruiser. Ne? Also mit dem kann man nicht so schnell fahren, aber mit dem fahre ich auch mal gern zur Bank, gemütlich. Die Sitze sind eher Sofasessel.
Schön.
Und dann allein schon, wenn du die Türe zumachst, dieser Klang, diese, also von daher ganz gemütlich. Das ist so für die gemütlichen Fahrten auch über Land. Und ich fahre ja viel über Land in unserem Geschäftsgebiet. Das ist ja wunderschöne Ecke.
Und Farbe?
Das ist eine spezielle Farbe für eine S-Klasse. Das ist so wie deine Jeansbluse, so ein eher so ein helles Blau. Wie heißt die Farbe? Ja, also eher besonders und auch eine Velour-Innenausstattung in Dunkelblau. Also tolle Kombi.
Okay.
Und auch die Stoßstangen sind ein bisschen dunkelblau abgesetzt. Also eher für eine S-Klasse, die in der Regel immer schwarz oder silber oder so eher gedeckte Farben ist, das eher ein bisschen mutig, dieses Blau. Ja, genau.
Sehr gut.
Hat mir sehr gut gefallen.
Okay. Jetzt haben wir noch zwei.
Ja, jetzt kommt so das Highlight. Jetzt muss ich mir echt entscheiden, was ist mein Highlight. Aber ich nehme erst den Toyota. Also das ist ein richtiger Offroader. Also mit dem kannst du überall hinfahren.
Ist es so ein Toyota Jeep?
So ein Toyota Jeep,
mega,
ja.
Mega, in Blau.
Nein, nee, in grau-weiß, so ein Raptor-Lack, also so ein Lack, so ein ganz rauer Lack, wenn du mit der Hand drüber fährst. Es ist halt sehr gut, wenn du im Gelände bist und dann Äste oder Steine und
ist der
dann
auch verstärkt dann so ein bisschen?
Genau, es verstärkt den Lack und du siehst halt die Kratzer nicht so und die fahre ich doch öfters mal rein.
Aber das ist schon der Toyota, der hinten den Himmel hat mit diesen ganz vielen Löchern drin. Weißt du, die ganz feinen Löcher. Ist das dieser Toyota?
Nee. Oh, weiß ich jetzt nicht. Also das ist ein HDJ80, das ist...
Hat der so Klappsitze rechts und links?
Nein, hat er nicht. Den haben wir ausgebaut. Also es war ein reiner Fünfsitzer und jetzt ist es ein Zweisitzer, weil wenn wir auf Tour sind, mein Beifahrer, der schläft im Dachzelt und ich schlafe im Kofferraum, wir auf Tour sind. Also
was,
den haben wir jetzt.
Was macht ihr da für Touren mit dem?
Ja, ich bin im Verein, wir machen so Charity-Reisen. Also am Anfang haben wir welche mitgemacht. Vielleicht kennst du die Allgäu-Orient-Rallye. Da fährst von Oberstaufen nach Jordanien.
Wow.
Und dann haben wir gesagt, Mensch, das können wir selber. Haben einen Verein gegründet mit 10 Aktiven und machen jetzt unsere eigene Touren, wo wir immer das Land bereisen. Wir haben einen Verein gegründet, weil wir sagen, wir möchten ja nicht nur das Land bereisen und dann Offroad fahren, sondern auch die Kulturen und die Menschen kennenlernen. Ja. Und haben dann immer ein Charity-Projekt, da waren wir jetzt in Marokko. Also war ich gerade mit dem Toyota in Marokko und meinen Freunden und haben dann Fußbälle für die Kinder. In der Apotheke haben wir Arzneimittel gekauft für die Berberfamilien, die da draußen mit ihren Schafen und Ziegen in der Wüste leben.
Habt ihr da auch so ein bisschen Mission Impossible Sightseeing gemacht in Marokko oder nicht? Da, wo er den 5er BMW 45 mal geschrottet hat, der Tom?
Nee, in die großen Städten waren wir gar nicht. Also ich habe meinen Toyota geschrottet, ich bin über die Düne geschanzt. Wir haben immer Spaß gehabt und immer gesagt, wir schanzen im Elk Chabby über die Dünen. Und dann war das leider wirklich der Fall. Wir sind so mit dem Toyota, Achtung, das ist ein Geländewagen und kein Buggy. So 6-8 Meter waren es und dann hat es einen Tag später, nur die Dämpferaufnahme, aber wir mussten es schweißen und sind dann 80...
Vor Ort? Habt ihr das dann schon...
Vor Ort, wir mussten 80 Kilometer noch Offroad fahren mit einem kaputten Dämpferaufnahme und der Stoßdämpfer war komplett
verbogen.
Ja gut,
aber immerhin mit einer gebrochenen Achse wärst du nicht weit gekommen. Ja, also...
Und Toyota, ne? Also es war wirklich...
Das ist schon cool,
cooles Auto. Also hat 630.000 Kilometer. Das muss ein anderes Auto erstmal schaffen, so viel.
Das
Kilometer.
Ist krass.
Das ist echt krass.
630.000?
Ja. Haben wir jetzt 10.000 Kilometer in 3 Wochen letztes Jahr draufgefahren. Ja.
Mega. Ja. Okay. Ja.
Das war Nummer... Genau, und dann jetzt haben wir noch einen. Das ist mein Lieblingswagen. Das ist ein alter VW-Käfer, Cabrio. Mit dem fahre ich am gernsten. Da fahre ich ja manchmal sogar wirklich ohne Radio, weil einfach der Boxersound hinten so schön blubbert. Und ich habe keinen Originalkäfer, also unterschätzt den blauen Käfer nicht. Ich habe nicht umsonst die 53 hinten drauf vom Herbie. Wir haben ist ein Original-Tuning mit 2 Liter, also der hat knapp 90 PS.
Was bedeutet Original-Tuning von früher?
Von früher, ne? Okay. Also man hat es damals schon Original-Tuning eingebaut, ein 2-Liter-Motor und an die 90 PS und so ein kleiner Käfer, der wiegt ja nicht viel und da bist du richtig flott unterwegs und bei manchem Ampelstart denken die neben dir, der
was
überholt
nicht.
Uns oder der versägt uns.
Mega.
Ja, und Farbe. Das macht auch Spaß. Das ist so ganz kräftiges Blau, Hawaii-Blau, also so richtig.
Ist Hawaii richtig, eher so heller oder dunkel?
Nee, richtig kräftiges Dunkelblau,
okay.
Ja.
Okay, schön. Mhm. Und die 53 Farbe. Hinten drauf, also Vorsicht, wenn ihr die
Vorsicht,
seht.
Genau.
Ja, Achtung. Okay, das ist natürlich ein mega Fundus, den du da hast, aber dein Hobby oder deine, ich sag's Leidenschaft, das ist ja kein Hobby mehr, das ist eine Leidenschaft, du lebst dafür, geht auch in den Modellbau, ja, Modellautos. Du sammelst auch. Aber ist es jetzt, ich frage jetzt ganz blöd, sammelst du Modellautos von den Modellen, die du dir nicht leisten kannst, zu kaufen als richtige Autos oder ja, du nix?
Ja, so hat es angefangen. Okay. Ja, ich habe ja mit 12 schon angefangen und so ganz klassisch, das sind die kleinen 1:87, das ist H0-Maßstab für die Modelleisenbahn.
Ja.
Und dann war die erste Schuhschachtel voll, die zweite Schuhschachtel voll. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich brauche eine Vitrine. Und dann war ganz cool, ich habe bei der Bank so eine alte Münzvitrine bekommen, die wäre rausgeflogen und die haben wir mit 4 Leuten, weil das ist dreifach verglastes Panzerglas.
Wow.
Früher waren da schon so Krügerrand und andere Goldbarren und so oder Goldmünzen drin. Und die hat so Fächer, so Filzfächer und den kannst du einschalten und dann läuft die im Kreis, sodass du dir das angucken kannst. Und wenn jetzt meine Neffen kommen oder Kinder, die, geh mal wieder runter, geh mal wieder zu den Autos. Und dann muss ich glaube, die können eine Viertelstunde vor der Vitrine sehen. Und die kannst du vorwärts und rückwärts laufen lassen. Ja. Also ist wirklich das Highlight. Oh. Und ja, und dann irgendwann, jetzt ich glaube, ich bin bei 10.000 Modellautos. Dann klar, als Formel-1-Fan hast du dann viele Formel-1-Autos, Schumacher und viele Sondermodelle auch, wo
da
du sammeln kannst.
Da kommt jetzt bald der Film F1 raus, ne?
Mhm, ja, genau.
Freust du dich da schon
drauf? Ja, ich freue mich drauf, ja. Ich war
gespannt.
In Europa fast schon auf jeder Formel-1-Rennstrecke mit Freunden, ja.
Mega. Ich war nur in Monaco einmal auf der Formel-1-Rennstrecke. Das war richtig cool.
Richtig cool, ja.
Weil
so
das,
in der
aber
Stadt,
auch, weil das weil so das, eng ist ja, und genau. So gefährlich eigentlich. Mega, mega,
mega
krass.
Gefährlich, ja.
Und das, wir haben damals auch gedreht, das ist ganz witzig. Und dann wollten wir halt coole Aufnahmen von der Rennstrecke haben. Und als Kamerateam, was jetzt nicht unbedingt da angemeldet ist, kommst du ja nirgends rein. Und dann haben wir eine Frau getroffen auf der Straße. Wir sind da einfach so mal entlang gelaufen, um zu gucken, gibt es irgendeine Gasse, wo wir vielleicht durch den Zaun irgendwie mal drehen können. Und so stand da so eine Frau, also wirklich ganz nett, und haben uns da unterhalten. Es war eine Deutsche, die da eine Wohnung hat und hat gemeint, also wenn ihr mir ein bisschen Kohle gebt, könnt ihr den halben Tag da oben sitzen. Ich habe auch Getränke. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist ja mega. Wir waren First Row. Ja, also wirklich direkt da an der Strecke mit Ausblick noch nach hinten. Mhm. Hammermäßiger Blick. Wir saßen da, wir haben Getränke bekommen, da hat sie noch so Snacks hingestellt. Und dann konnten wir da wirklich ganz entspannt Bilder machen. Das war der Hammer.
Richtig cool, ja.
War der Hammer.
Ja, ja.
Und das, dieses Gefühl da in Monaco.
Und höllenlaut durch den Hall, durch die Hochhäuser oder durch die Häuser ist das.
Alles. Also
Wahnsinn,
auch die,
ja.
Es sind ja
die
viele Menschen
ist halt
da. Es ist mega krass. Ja. Also das ist, was ist denn deine Lieblingsstrecke so?
Ja, einmal auch Monaco
und
Spa-Francorchamps. Also das ist eine wirklich in den Ardennen, Berg hoch, Berg runter, Eau Rouge. Also das ist meine Lieblingsstrecke, absolut Highlight.
Aber dort. Bist du dann auch so, dass du sagst, also was du zum Beispiel auch schon mal mit deinen Fahrzeugen, ja, wenn du auch ein AMG hast oder so, mal jetzt so auf dem Nürburgring, bist du da schon mal privat so gefahren oder geht es dir gar nicht so um das schnelle Fahren selbst?
Ich war schon auf dem Nürburgring, aber eher bei Rennveranstaltungen. Also ich verbinde dann auch zum Beispiel den Oldtimer Grand Prix am Nürburgring. Ist eine schöne Veranstaltung, wo du halt auch die alten Formel 1 Autos siehst oder die andere Rennserien, Tourenwagen aus den 70ern, 60ern. Wunderschöne Autos. alte ehemalige Rennfahrer, wo dort ja Autogrammstunde geben oder wo du dann an die Menschen rankommst. Und das ist ein bisschen schade bei der Formel 1. Klar, einmal Sicherheit, aber auch Preis, Leistung. Also du kommst nicht immer so dicht ran in die Boxengasse oder so. Mhm. Und dort kannst du durch die Boxengasse laufen und dir das anschauen. Also von daher fahre ich eher selber ich fahre eher so Rallyes. Also das sind so Geschicklichkeit, da musst du so Geschicklichkeitsaufgaben machen. Die Remstal-Klassik ist bei mir oder ich bin ja auch im Oldtimer-Club noch aktiv, mhm. Also wir machen das auch selber. Wir fahren jetzt im Juni, fahren wir in den Schwarzwald waren letztes Jahr im Januar, waren wir in Einbeck, das Europas größtes Oldtimer-Museum, das ist so oben bei Hannover, also schöne Stadt, schöne Altstadt, gutes Bier und das größte Oldtimer-Museum, wo du 3 Tage nur alte LKWs, alte Motorräder, alte Autos anschauen kannst. Also das ist mein Hobby und von daher verbinde ich das auch, dass ich das selber ein bisschen mitorganisiere oder dann auch selber fahre. Aber nicht auf Geschwindigkeit, sondern eher auf Genuss.
Okay. Ich habe jetzt mal eine blöde Frage. Wenn man so jetzt auf der Autobahn oder Landstraße irgendwo hinfährt, ja, und man sieht da so eine Gruppe, Oldtimer Rallye, die haben ja meistens auch so ein Sign hinten drauf, so magnetisch ist es, glaube ich, wird an die Autos gemacht. Da überlege ich mir manchmal, was passiert, wenn eines von diesen Fahrzeugen jetzt liegen bleibt? Gibt es dann Sicherheitstransport, der da mitfährt mit einem Anhänger und die gabeln die dann auf? Oder wie funktioniert das? Weil es ist halt special, du kannst ja nicht einfach eine ADAC rufen, oder? Also geht ja nicht. Wie sollen der das Auto, wie geht ihr damit um?
Es liegt am Veranstalter. Also wir, die Oldtimer-Rallyes, wo ich jetzt gefahren bin, gibt es den Service nicht. Also da musst du dann selber dir den ADAC rufen.
Okay.
Viele sind ja im ADAC oder im anderen Club drin. Gute Veranstaltungen haben ein sogenanntes Pannenfahrzeug dabei.
Ja.
Also insbesondere, wenn dann Vorkriegs-Oldtimer mitfahren, also die sind ja sehr, sehr anfällig. Haben dann auch Ersatzteile dabei, also mal eine neue Zündkerze oder ein Schlauch, wenn mal ein Schlauch platzt oder so, gibt's dann bei guten Veranstaltungen. Achso, das ist ja auch noch ein Thema, auch noch ein Hobby von mir. Wir machen ja von unserem Club nicht nur Oldtimer und solche Rallyes mit den Offroadern, sondern wir machen ja auch ein Moped-Event im Schwäbisch-Fränkischen Wald.
Cool.
Und da haben wir zum Beispiel, wenn wir dann mit so alten Herkules, Kreidler oder Simson oder mit den alten Mopeds unterwegs ist, da haben wir ein Pannenfahrzeug, also einer meiner besten Freunde ist unser Chefschrauber und der fährt dann im Lumpensammler, sagen wir, im Pannenfahrzeug mit und versucht dann, wenn ein Fahrzeug liegen bleibt, eine neue Zündkerze reinzuschrauben oder zu gucken, an was liegt es denn, und hat dann auch ein Pannenset dabei, sodass wir das Fahrzeug wieder flott kriegen oder wir laden es halt dann ein und fahren es zum Ziel. Ne? Ja. Also, und so ist es aber bei guten Oldtimer-Rallyes auch.
Aber bist du auch ein Schrauber? Also wenn du so auf alte Fahrzeuge stehst und so, hast du dann auch so direkt so die Liebe für, ich habe eine Garage und da wird auch geschraubt, oder ist es nicht unbedingt so bei dir?
Ich versuch's. Also ich bin ja Banker und Banker haben 2 linke Hände. Ich versuch's. Ich habe mir vor 2 Jahren zu Weihnachten eine Hebebühne geschenkt.
Wow.
Und habe jetzt auch eine entsprechende Location, eine ehemalige Firma. Da wohnt auch mein Sohn, der hat das gleiche Hobby. Also ich habe das Hobby vererbt.
Er das ist ja praktisch.
Ja, er hat auch einen Land Rover, einen Defender, also auch einen Offroader. Mhm. Also ist bei uns auch im Verein und führt dann auch die Tour mit. Und dort haben wir jetzt eine Hebebühne und da schrauben wir an den Autos. Ne? Mhm. Und ich lerne immer dazu, also wie man jetzt die Achse ausbaut, und die Kardanwellen haben wir jetzt am Toyota weggemacht. Und da haben wir jetzt einiges noch zu machen, Vorbereitung für die neue Rallye. Also ich lerne immer noch dazu und will das auch können und streng mich da auch an. Aber ja, ich merke schon, also ich habe da nicht so die Erfahrung. Ne? Aber ich sag mal, learning by doing. Ne?
Genau, also, und wenn dein bester Freund sowieso der Chefschrauber ist, oder macht der nur Mopeds? Oder macht
der macht alles.
Der macht alles.
Der ist auch gelernter Kfz-ler und ich lebe nach dem Motto von Pippi Langstrumpf. Ja, das habe ich ja noch nie gemacht.
Ja,
deshalb kann es ja gut werden. Ja. Und es wird nicht immer so, aber ich arbeite dran. Ne? Also,
ja, und du hast ja auch dein Umfeld, das ist ja auch wichtig.
Genau, Chefschrauber.
Also jetzt haben wir einiges über dich erfahren. Mein Gott, also dieses Wasser ist tief, möchte ich sagen. Ja, finde ich schön. Und du strahlst auch so, wenn du darüber redest. Das gefällt mir ganz besonders. Ich habe jetzt noch ein paar kleine, schnelle Fragen für dich vorbereitet.
Gerne.
Bist du bereit?
Hagel. Ja,
darf ich dich behageln mit meinen Fragen?
Behagel mich.
Beschreibe mal deine lustigste Eigenart.
Ich kann nicht Witze erzählen. Nee, meine lustigste Eigenart ist, ich singe gern, aber nur unter der Dusche. Und manchmal hört man es dann doch und dann machen sich alle im Haus lustig über mich.
Wirklich? Was singst du denn gerne? Verrätst du es uns? Nur was? Du musst jetzt nicht singen, aber...
Ich habe sehr vielschichten Musikgeschmack. Also ich gehe diese... vorher war ja das AC/DC ein Thema. Also ich gehe gern zu AC/DC. Aber ich gehe jetzt auch zu Kaiser Mania, also Roland Kaiser und Schlager.
Okay.
Gehe ich auch. Und Ed Sheeran, jetzt im Juni gehen wir zu Ed Sheeran. Ja.
Also dabei ganz viel Spaß auf jeden Fall. Ja. Was magst du an Menschen so gar nicht?
Hintenrum. Ne? Also ich bin jemand, der... frei die Meinung sagt und bitte auch um ehrliche Antworten. Und ich kann ich gar nicht leiden, wenn dann so das hintenrum geht.
Und du merkst es auch, gell? Du bist ein Mensch, du merkst es gleich.
Ja, man hat natürlich entsprechend so, was für Menschentypen gibt es denn? Ja. Und also ich merke es nicht immer, aber.
Ja, gut, aber du hast ja auch diese menschliche Erfahrung schon, ja. Du hast so viel mit Leuten zu tun gehabt. Ja. Ich glaube, irgendwann checkt man das schon relativ schnell, wie Menschen ticken. Und also mir geht es auch so, ich lerne ja immer mehr, man trifft immer mehr Leute und dann merkt man, oh, das war jetzt aber nicht echt, ja. Mhm. Also jetzt mal, ob unehrlich oder nicht ehrlich, es geht um das Echtsein, finde ich. Ja.
Authentisch sein,
genau. Mhm. Und wenn ich das dann merke, dann denke ich, oh ja, okay, alles klar. Ja. Und ich glaube, bei dir sieht man das im Gesicht auch an, wenn es dir nicht gut geht und so. Du bist jemand, du hast eine stark ausgeprägte Mimik.
Ja.
Hast du?
Hab ich.
Also Leute da draußen, wenn ihr mit ihm zu tun habt, dann achtet auf sein
Gesicht.
Sein Gesicht. Okay, was freut dich am meisten im Umgang mit Kolleginnen und Kollegen? Aber was macht dich da am glücklichsten?
Der gemeinsame Erfolg. Also dann wirklich was vorzubereiten auf einen Termin zum Beispiel. Und dann war erst gestern so, ne, da haben wir uns was Größeres vorgenommen. Und ich habe ja schon gesagt, dieses Vertriebs-Einmaleins, dass wir dann sagen, Mensch, und dann hat die Kundin sofort ja gesagt. Und es war für mich sogar kurz überraschend, aber es hat genau gepasst, weil die Frage der Kollegin genau an der richtigen Stelle, das hat, ich will nicht sagen ins Herz getroffen, das wäre jetzt vielleicht zu überschwänglich, aber es hat absolut gepasst auf den Punkt und dann hat die Kundin ja gesagt.
Super, okay. Bist du so ein Mittags-Lunch-Typ oder Abendessen satt?
Ich bin Mittags-Lunch-Typ. Ich versuche gerade eher weniger abends zu essen.
Okay. Cabrio aus den 60ern oder Limousine aus den 30ern?
Aus den 60ern, Cabrio. Mhm. Da habe ich schon einige Autos gerade im Kopf.
Rost an der Karosse oder kein Originalradio mehr?
Lieber Rost an der Karosse als kein Originalradio mehr.
Mhm. Das hatten wir jetzt eigentlich schon, aber selbst restaurieren oder fertig kaufen?
Selbst restaurieren.
Mhm. Nur sonntags fahren oder jeden Tag ein bisschen cruisen?
Habe ich ja schon gesagt, jeden Tag. Ich bin ja beruflich aufs Auto angewiesen.
Ja, was ja auch voll praktisch ist, ne?
Ja.
Wenn du das so machst. Scheunenfund mit Überraschung oder Auktion mit Promi-Vorbesitzer? Sind sehr spezifische Fragen, die ich mir da überlegt habe.
Beides spannend. Beides spannend. Aber ich würde den Scheunenfund bevorzugen.
Okay. Das finde ich auch mega übrigens. Da kann ja alles dabei sein.
Ja.
Das ist ja mega cool. Ja. Okay. Ja. Gibt es etwas, was du unbedingt mit deinen Oldtimern noch machen willst, was du auf deiner Bucketliste hast und noch nie gemacht hast?
Mit den Oldtimern ja. Also mit dem Toyota planen wir nächstes Jahr nach Georgien zu fahren. Und das ist auch wieder wie nach Marokko eine weite Strecke. Also wir überlegen sogar jetzt, das Auto bis in die Türkei zu trailern. Und dann erst in der Türkei einzusteigen. Das wäre Bucketlist. Bucketlist mit Oldtimern ist für mich eine Fahrt nach Le Mans. Aber zum historischen 24-Stunden-Rennen. Jetzt nicht das, wo im Mai stattfindet mit den Elektro-Hypercars, sondern es gibt im August auch eine Veranstaltung mit alten Le Mans-Autos. Und die haben noch richtig Sound.
Da sind die Bugattis.
Alte Bugattis, alte Bentleys, dabei. Alte Porsche. Oh, richtig schöne.
Ja, mega.
Schöne Autos, wunderschöne Autos. Ja. Genau. Da war ich noch nicht. In
Alter
Le Mans, historisch Le Mans war ich.
Wenn man sich das auch überlegt, das ist ja so ein Alpenrennen, ne? Die sind ja da drüber gefahren früher. Oder wenn ich da richtig liege?
Nee, Le Mans ist ja eine Rennstrecke in Frankreich. Das ist
aber
alles
gibt es nicht noch so eine Alpen? Das war doch auch irgendwie damals so. Das Alpenrennen von. Also ich bin Laie, ich weiß, ich habe irgendwie mal was gelesen.
Gibt es so Alpentouren, gab es früher, ja, so genau. Bergrennen gab es. Ja.
Und da sind die genau. Da bei Eiseskälte und da waren ja diese ganzen Fahrzeuge waren ja komplett offen, sind die da richtig. Oben drüber gefahren
ja.
und so.
Ja,
verrückt, also
ja.
wirklich heiß. Auf was möchtest du niemals im Leben verzichten?
Auf einen Aperol Spritz. Nee, Spaß.
sehr gut.
Nein.
Den kriegst du heute noch.
Ja, oh, super. Nee. Okay. Umgang mit Menschen. Also ich halte es eine Weile alleine aus. Also ich bin auch so, der sich mit sich selber beschäftigen kann. Aber ich bin gern unter Menschen. Und von daher, Robinson Crusoe, weiß ich nicht, wie lange ich das dort auf so einer Insel aushalten würde allein.
Also wenn ja, was würdest du mitnehmen auf eine Insel?
Boah. Ja, erstmal ganz klassisch ein Glas Prosecco und nee, Spaß. Was würde ich mitnehmen? Schwierig. Also kommt drauf an. Also ja, erstmal Überlebenskit und ein gutes Buch, vielleicht eine Oldtimer-Zeitung, dass ich mich da beschäftigen kann und ja, vielleicht dann noch ein bisschen Werkzeug, um vielleicht doch dann einen Floß zu bauen oder irgendwie, dass ich dann auch wieder wegkomme zur Zivilisation.
Okay. Oder wie würdest du den Moment für dich des Glücks beschreiben? Also jeder hat ja so einen eigenen Moment, wo er sagt, das macht mich total glücklich. Es kann eine Sache sein, aber es kann auch der Moment.
Da habe ich ein schönes Beispiel.
Ja,
her damit. Nimmt mich gerade wieder mit. Wir waren, also vom Verein haben wir jetzt, weil wir so Offroad-Touren machen und selber Spaß haben und uns gut geht, haben wir so Charity-Projekt. Und wir hatten jetzt Sternentraum und von der in Heilbronn SLK-Klinik, also aus Hospizenkinder. Oder Sternentraum ist ja auch eine Organisation, da sind die Eltern verstorben oder ein Kind verstorben. Mhm. Und wir waren jetzt im Ravensburger Spieleland, haben den Bus gebucht und mit Sponsoren einen Tag in dem Ravensburger Spieleland gemacht. Und ich habe das so erlebt, wo ich dann gesagt habe, es gibt dir so viel mehr, wenn du jemand anderen eine Freude machst. Mhm. Und die haben geheult. Mich ergreift es gerade aus, sorry. So emotional drauf und haben sich, glaube ich, 5-mal bedankt. Mhm. Also, und ein schönes Beispiel war dann noch, da war ein Kind im Rollstuhl, das konnte nicht sprechen, hat aber eine Prio-Eisenbahn in der Hand. Mhm. Und in dem Ravensburger Spieleland fährt eine Prio-Bahn. Mhm. Die sind, glaube ich, 10-mal mit der Prio-Bahn gefahren. Und dann hat man noch Gutscheine übrig und haben so zum Einkaufen und dort was essen oder Ravensburger Spiele zu kaufen. Dann hat man noch 2 so Gutscheine und dann haben wir gesagt, ich weiß, wie wir die geben. Dann haben wir die der Mutter gegeben von dem Kind und wir haben feuchte Augen gehabt, als die dann an dem Rollstuhl 2 Tüten, Prio-Tüten hatte. Also die hat dann für das Kind. Ach, und dann hat sie so, also das war ein unbeschreiblicher Tag. Auch für uns, die das organisiert haben. Aber du hast dich so mitgefreut, denen so einen Tag zu geben. Also
jetzt nimmt es mich auch ein bisschen mit. Jetzt habe ich auch Tränen in den Augen.
Sorry.
Oh, jetzt gehen wir ein bisschen heulend jetzt raus aus diesem Podcast. Ja. Aber wir heulen vor Glück. Wir heulen vor Freude. Und ich danke dir wirklich.
Vielen Dank.
Für die emotionalen Einblicke. Ja, für diesen Moment des Glücks finde ich ganz toll.
Das war der Moment des Glücks, ja.
Und auch, dass du so gute Sachen machst. Ja, mit deiner Leidenschaft. Und dass du im Job einfach so mega aktiv bist. Das ist wunderbar. Danke, dass du heute hier warst. Es war mir eine große Ehre.
Vielen Dank.
Und an euch da draußen, abonniert unseren Podcast. Mehr kann ich eigentlich nicht sagen, weil es sind immer ganz tolle Menschen hier mit ganz tollen Geschichten. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch jedes Mal mit dabei seid. Macht's gut. Ciao, ciao.
Wir sind HSH Hörbar, ein Podcast der VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall. Moderiert von Susi Herzberger, produziert von Koala Productions, powered by PSN3.